Liebe Zuhörer unseres Radios, wir behandeln den Bestseller von Pfarrer Ulrich Filler, Deine Kirche ist ja wohl das letzte, Fakten, Argumente und Standpunkte. Heute geht er wirklich ein heißes Eisen an, Paulus, ein Frauenfeind, die Unterordnung der Kirche unter den Mann. Das wird ja in den Schriften des Neuen Testamentes klar gefordert, da gibt es auch nichts abzureden. Jetzt schauen wir mal, was er dazu sagt. Der heilige Paulus gilt als Frauenfeind Nummer 1. Zusammen mit einigen Kirchenvätern gilt er als Urvater der Diskriminierung und Unterdrückung der Frau in der Kirche. Besonders jetzt das, was ich jetzt zitiere, Mulier tatiat in Ecclesia, die Frau schweige in der Kirche, sie in der Versammlung. Und das bringt er jetzt, ein prominenter Beleg für die Frauenfeindlichkeit des heiligen Paulus ist 1 Korinther 14, 33b bis 35. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz fordert. Wenn sie etwas wissen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn es gehört sich nicht für eine Frau, vor der Gemeinde zu reden. Zitat Ende. Paulus bezieht sich hier auf den Gemeindegottesdienst, also auf die Eucharistiefeier. Damals wie heute ist die Aufgabe der Predigt an das Weihesakrament gebunden. Paulus bekräftigt seine Anordnung als, Zitat, Gebot des Herrn. Er unterscheidet ja immer sehr genau, ob etwas von ihm kommt oder etwas, ob es eine Weisung von Christus ist. Mein Mitbruder Professor Dr. Hauke, der seine Doktorarbeit, ein Standardwerk internationaler Ebene, über das Frauenpriestertum geschrieben hat, hat das auch exegetisch unterlegt, dass es hier sich tatsächlich um den Gottesdienst, die autoritative Auslegung des Gotteswortes in der Feier der Eucharistie geht. Also da gibt es exegetische Gründe dafür. Man darf jedoch aus dieser Stelle nicht den Schluss ziehen, so viel erweitert, dass Frauen nur eine passive Rolle im Gemeindeleben gespielt haben. Paulus selbst hatte zahlreiche Mitarbeiterinnen, die im katechetischen und karitativen Bereich wirken und von denen uns einige namentlich bekannt sind, zum Beispiel Phoebe, die Dienerin der Gemeinde in Kenchrea, und Priska, die Frau des Aquila, eine Mitarbeiterin des Paulus. Wenn Sie am Schluss des Römerbriefs nachlesen, werden Sie viele Frauen finden, die im Dienst der Gemeinde standen. Eine andere berühmte Stelle befindet sich im Brief an die Epheser. Zitat, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, gemeint ist Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Epheser 5, 2, 1 folgende. Filler kommentiert, unerträglich in unseren Ohren. Aber es lohnt sich, diese Stelle genau zu studieren. Im Grunde genommen erteilt Paulus hier jeder Unterdrückung der Frau eine klare Absage, denn er spricht von einer gegenseitigen Unterordnung, die ihr Vorbild im dreifaltigen Gott hat. Dann 1 Korinther 11, 3. Ihr aber sollt wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau und Gott das Haupt Christi. Das Verhältnis des Mannes zur Frau soll im Verhältnis des Vaters zum Sohn seine Entsprechung finden. Das ist eine bleibende Herausforderung für jede Ehe. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt meinen Kommentar anbringen. Das wird nicht nur an dieser Stelle beim Apostel Paulus verlangt, die Unterordnung der Frau an den Mann, unter den Mann, sondern auch an anderen Stellen. Wenn Sie da ein bisschen nachspüren, was löst das in Ihnen aus? Ich glaube, da hat mein Mitbruder Phil recht, unerträglich in unseren Ohren, das stößt auf Ablehnung. Nun, wie gehen die Theologen an dieses Problem heran? Die meisten sagen, das ist zeitgebunden, war eine patriarchalische Welt und da ist der Apostel Paulus nicht frei davon. Er nimmt einfach das auf, was damals ganz üblich war in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur der damaligen Zeit. Die Männer hatten das Sagen, die Frauen hatten sich eindeutig unterzuordnen. Ich finde das allerdings ein bisschen dürftig, um nicht zu sagen primitiv. Die Zeitgebundenheit wird bei vielen als Allzweckwaffe eingesetzt. Also dort, wo etwas nicht passt, wo etwas steil ist, anstößig ist, ja, das ist halt zeitgebunden, das hat man damals so gesehen. Wir sehen es heute ganz anders. Das theologische Problem besteht darin, dass der Apostel Paulus schöpfungstheologisch argumentiert. Er verweist auf die Genesis. Er verweist darauf, dass der Mann zuerst geschaffen worden ist, und er begründet somit seine Sicht theologisch. Das heißt, er will es eben gerade nicht nur zeitgebunden verstehen. Und wo ist dann die Grenze? Weil dann können wir auch bei anderen Dingen sagen, ach, das ist zeitgebunden, das war damals so, heute gilt es nicht mehr. Das kann auch einer gewissen Willkür bei bestimmten Bibelauslegern Tür und Tor öffnen und hat es auch schon. Das Problem ist, dass wir bei Unterordnung immer Unterwerfung hören. So wie am Arbeitsplatz, in der Wirtschaft, in der Politik. Auch wenn wir in einer Demokratie leben, ist es in der Regel doch so, dass einer der Chef ist und sagt, wo es lang geht. Und das kann ja wirklich nicht die Beziehung in einer Ehe sein, dass einer kommandiert und der andere nur zu folgen hat. Das widerspricht auch dem Gesetz der Liebe, das ja das oberste Gebot von allen ist. Aber etwas Interessantes hat Filler erwähnt, 1 Korinther 11,3. Ihr sollt wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist und Gott das Haupt Christi. Das heißt, es geht um das innertrinitarische Verhältnis, das in der Ehe eine Entsprechung haben soll. Und damit wird es jetzt schon ganz anders. Denn dort herrscht keine Unterwerfung vor. Es herrscht eine Unterordnung vor, das stimmt. Der Vater unterwirft dem Sohn alles, und wenn er ihm alles zu Füßen gelegt hat, lesen wir in den Schriften des Apostels Paulus, dann wird auch der Sohn sich dem unterordnen, der ihm alles unterworfen hat. Das heißt, die Weise des Sohnes, Gott zu sein, ist die, dass er alles vom Vater empfängt, und das ist mit Unterordnung gemeint. Dass er gar nichts anderes will, als in dieser Weise Sohn sein, sich vom Vater völlig beschenkt zu wissen, und er gibt das dann wieder dem Vater zurück, und dieser Austausch geben und nehmen ist dann wieder eine Person, die Dreifaltigkeit. Also das ist aber ganz wesentlich zu verstehen. Die Weise des Sohns ist die des Empfangens, des völligen Erfülltseins, von Glück überströmtseins und dann sich wieder dem Vater zurückzuschenken. Leider hat Ulrich Filler, er kann ja auch nicht alles in diesen kurzen Sätzen unterbringen, den Epheserbrief nicht mehr weiter zu zitiert, und das möchte ich als zweites sagen. Die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat. Wie hat er denn die Kirche geliebt? Wo ist die Kirche denn entstanden? Unter dem Kreuz. Er hat sich für sie hingegeben, lesen wir immer wieder in den Schriften des Neuen Testamentes. Und diese Liebe wird vom Mann zur Frau erwartet. Und da müsste es uns ganz anders werden. Es wird ja oft auch gesagt, ich liebe dich so sehr, ich würde mein Leben für dich geben. Und das ist edel und das ist sicher auch ernst gemeint. Ich wäre bereit, das Höchste, was ich habe, mein Leben dir zu geben. Aber wäre er auch bereit für eine Dornenkrönung? Wäre diese Liebe auch bereit für eine Geißelung? Die wenigsten haben das überlebt. Da wird der Körper in Stücke gerissen. Fast kaum jemand hat das überlebt in der Antike. Wäre er bereit, sich kreuzigen zu lassen, einen qualvollen Tod am Kreuz zu erleiden? Christus war es, und das ist der Maßstab. Und wenn jemand mich so liebt, dass er sich für mich in Stücke hauen lässt, ans Kreuz geht, alles für mich tut, sein Leben schenkt, kann man das dann noch Unterordnung nennen, wenn ich so geliebt werde? Und zum Dritten möchte ich einfach ins Gespräch einbringen, Unterordnung wird im Neuen Testament auch an anderen Stellen gefordert, besonders unter die staatliche Gewalt. Empfinden Sie das als schlimm, wenn der Staat Gesetze erlässt, die uns vielleicht jetzt nicht immer gefallen, aber uns auch Steuern zahlen lässt? Es ist doch notwendig, sonst kann eine Gesellschaft doch gar nicht existieren. Empfinden Sie es schlimm, wenn Sie den Verkehrsregeln unterordnen müssen, also in Einschränkung ihrer Freiheit, wenn sie bei Rot anhalten müssen? Sicher manchmal schon, klar, aber prinzipiell macht das ja Sinn. Wenn sie bei einer Feuerwehr sind, dass da einer das Kommando führt, ist das eine Unterordnung? Es geht doch gar nicht anders. wenn da bei einem Feuer alle durcheinander schreien und der die Steigleitung dorthin setzt und der andere den Hydrant 5 Minuten später aufdrehen will. Es braucht einfach die Unterordnung und sie macht Sinn. Und wir sollten aufhören, das einfach nur immer nur negativ zu sehen. Wissen Sie, wenn jemand all das hört und bedenkt und im Leben versucht umzusetzen, dann möchte ich sehen, wer das wirklich noch ablehnt. Aber das muss man vielleicht mal alles zur Kenntnis nehmen, dann kann man immer noch debattieren und sagen, okay, ich akzeptiere es trotzdem nicht. Aber das muss man, wie ich schon sagte, erst einmal alles durchdenken. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag in der gegenseitigen Unterordnung.